Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Stellen Sie sich vor, Sie sitzen am Esstisch, Sie fühlen sich plötzlich schwach, leicht schwindelig, haben Herzrasen. Nach einiger Zeit ist der Spuk vorbei. Sie gehen zu Ihrem Arzt, lassen sich untersuchen. Der macht alle möglichen Untersuchungen, auch ein EKG, womöglich auch ein 24-Stunden-EKG, und er findet nichts. Der Grund? Ihr Herz hat sich wieder beruhigt und schlägt normal weiter. Aber die Herzrhythmusstörung, die kann eben jederzeit wieder auftreten. Seit einiger Zeit gibt es die Möglichkeit, die Verdachtsdiagnose, zumindest Vorhofflimmern, während einer Attacke zu stellen. Und zwar mit Hilfe sogenannter Wearables, also Geräte, die man am Körper trägt. Dazu zählt auch die Smartwatch. Und über den Einsatz der Smartwatch bei der Diagnose von Vorhofflimmern möchte ich gerne sprechen mit Professor Peter Rathke. Er ist Chefarzt der Klinik für Innere Medizin, Kardiologie und Elektrophysiologie, Gastroenterologie, Pneumologie, und er ist ärztlicher Direktor der Schönen Klinik in Neustadt. Schönen guten Morgen, Herr Professor Rathke.
Tag, Herr Winkelheide.
Diese Smartwatch, wie funktioniert das denn, wenn es darum geht, Vorhofflimmern zu erkennen? Wird da ein richtiges EKG gemacht?
Ja, also es gibt zwei Verfahren, mit denen Vorhofflimmern bewiesen oder auch ausgeschlossen werden können. Das eine Verfahren hat einen komplizierten langen Namen, das ist die Photoplethysmographie. Letztendlich werden dann aus der Uhr, typischerweise auf der Rückseite der Uhr am Boden, Lichtsignale in Kapillaren gesendet, die werden reflektiert, und so kann letztendlich die Pulswelle abgebildet werden und gemessen werden, ob ein Schlag genauso lang ist wie der nächste.
Also dieses Lichtsignal misst sozusagen, wie viel Blut da durchfließt, und das wird dann umgewandelt in eine Pulskurve.
Genau. Korrekt, in eine Frequenz, so wie das bei einem Fitness-Tracker auch ist, wenn ein Sportler dann sich belastet und guckt, mit welcher Herzfrequenz er unterwegs ist und sein Training anpasst. Mhm. Also diese Lichtsignale, die werden dann gemessen, und über Algorithmen der künstlichen Intelligenz ist es so, dass dann mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit ein Ausschluss eines Vorhofflimmerns stattfinden kann und auch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit angegeben werden kann, dass Vorhofflimmern vorliegt. Das ist aber auch ein Screening-Verfahren, sprich dieses Verfahren kann nicht definitiv die Diagnose Vorhofflimmern stellen, kann aber im Falle eines Alarms, wenn also das Gerät anzeigt, ja, hier kann Vorhofflimmern vorliegen, da muss dieser Befund auch validiert werden mit einem EKG tatsächlich. Es ist aber auch so, dass es ein zweites Verfahren gibt seit einigen Jahren, das ist nämlich ein in Anführungsstrichen Mini-EKG, ein Einkanal-EKG, das bei einer Uhr auch realisiert werden kann über zwei Elektroden. Typischerweise ist eine Elektrode am Boden eingelassen und die andere Elektrode kann zum Beispiel rechts das Rätsel sein. Und dann kann man zum Beispiel mit dem Zeigefinger der rechten Hand auf die Krone halten, und die zweite Elektrode ist dann auf dem linken Unterarm, und dann können tatsächlich kleine EKGs mit einer Ableitung sehr genaue Stromkurven abbilden, und wenn 30 Sekunden dann Vorhofflimmern erkennbar ist, dann kann hier auch tatsächlich die Diagnose gestellt werden.
Aber das muss man sozusagen sehr bewusst dann starten auch. Also Korrekt. Das läuft nicht irgendwie automatisch mit oder so.
Vollkommen richtig. Ja. Also diese Photoplethysmographie, die kann tatsächlich im Hintergrund laufen und sich auch anpassen, mit welchen Intervallen dann diese Pulsfrequenzvariabilitäten gemessen werden. Und bei dem EKG muss der Träger, die Trägerin ja dann aktiv werden und eben die beiden Elektroden kontaktieren und das die Messung auslösen. Aber was wichtig ist, ist, dass eine 30-sekündige Aufzeichnung dieses EKGs dann bei klarer Erkennbarkeit die Diagnose Vorhofflimmern stellen kann und die daraus dann eventuell folgenden Maßnahmen, nämlich eine Blutverdünnung beispielsweise, muss dann auch erfolgen.
Aber Sie haben schon gesagt, also wenn sozusagen mit Hilfe von Licht gemessen wird, dann ist es eine Verdachtsdiagnose, dann sollte man zum Arzt gehen.
Korrekt.
Zum Kardiologen am besten.
EKG können ja auch die Hausärzte.
Ja, das könnt ihr auch machen, ja, genau. Aber wenn dieses Vorflimmern tritt ja oft nur zeitweise auf und dann hat man eben, ist man wieder beim alten Problem. Also wie kriegt man es dann richtig nachgewiesen?
Das stimmt. Also in dem Beispiel, das Sie benannt haben, wenn jetzt wenn jetzt die Empfehlung wäre, sich eine Smartwatch zuzulegen, die ja auch zum Teil von Krankenkassen finanziell unterstützt werden bei bestimmten Risikokonstellationen, kann die Person, die ja dann diesen schnellen Herzschlag, Herzstolpern, Herzrasen gespürt hat, bei der nächsten Episode tatsächlich ein Einkanal-EKG aufzeichnen. Das wäre dann auch der Beweis tatsächlich.
Ja, Sie haben gesagt, bei bestimmten Risikokonstellationen, also bei welchen Patienten konkret ist es denn sinnvoll, dass sie sowas tragen?
Ja, typischerweise Patienten, bei denen es dann eine Konsequenz aus der Diagnose Vorflimmern gäbe, und das wäre die orale Antikoagulation, sprich Verdünnung. Blutverdünnung zur Verhinderung von Schlaganfällen. Das ist ja eines der wichtigsten Therapieziele bei Vorhofflimmern, dass eben kein Schlaganfall entsteht bei dieser Rhythmusstörung. Und typischerweise sind das Menschen, also das Risiko steigt mit zunehmendem Lebensalter. Eine der Grenzen, die man so zieht, ist das 65. Lebensjahr, und dann gibt es noch weitere Risikofaktoren, wie zum Beispiel erhöhter Blutdruck, Zuckererkrankung, Herzschwäche, Gefäßverkalkungen oder auch Patientinnen und Patienten, die schon mal einen Schlaganfall hatten. Das sind dann Hochrisikokonstellationen, bei denen es wirklich sehr wichtig ist, das Vorhofflimmern zu dokumentieren.
Wo sehen Sie denn die Zukunft von solchen Wearables oder Smartwatches? Also im kardiologischen Bereich erstmal.
Ja, genau. Im Herz-Kreislauf-Bereich ist es so, wir sind eigentlich mittendrin in so einer digitalen Transformation von Teilen des Gesundheitswesens, und das betrifft eben auch diese Sensorik. Und jetzt ist es ja schon so, dass wir Vorflimmern mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit erkennen können oder ausschließen können. Es gibt Smartwatches, die Blutdruck messen können, die Blutzuckersensorik verbessert sich, Bewegungssensorik und so weiter und so fort. Und es gibt also mehr Daten, die zur Verfügung stehen, sodass Ärztinnen und Ärzte mit mehr Daten auch mehr personalisierte Medizin machen können. Und wenn man jetzt noch einen Schritt nach vorne noch weiter denkt, braucht man natürlich infrastrukturelle Verbesserungen in Deutschland, was jetzt die digitale Infrastruktur betrifft. Und dann, das kann man sich sehr gut vorstellen, das gibt es auch in anderen Ländern, die schon ein bisschen eine höhere digitale Reife erzielt haben, wird es neben der stationären ambulanten Medizin begleitend auch mehr digitale Medizin zu sehen in der Zukunft.
Das ist aber sehr optimistisch, denn in Deutschland gibt es ja auch...
Wahrscheinlich jetzt realistisch. Ja, Sie meinen jetzt viele. Die digitale Reife in Deutschland.
Ja, ja, genau. Also es gibt ja auch eben einen sehr restriktiven Datenschutz, oder sagen manche, und andere sagen, es gibt einen sehr guten Datenschutz, aber am Datenschutz hängt eben doch sehr viel. Also auch, wie es sich weiterentwickelt.
Ja, absolut. Das wird sicherlich auch eine gesellschaftliche Diskussion sein, weil natürlich der Datenschutz medizinischer Daten besonders hoch zu werten ist. Gleichzeitig aber auch der Datennutzen zunimmt. Also ich glaube, das ist eine Diskussion, die Gesellschaft jetzt bei uns begleiten hat.
Professor Peter Rathke ist Chefarzt der Klinik für Innere Medizin und ärztlicher Direktor der Schönklinik in Neustadt. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Winkelheide. Danke.